Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und wir sind frisch, können einen neuen Text betrachten, der ist sehr lang heute. Es ist aber eine bekannte Geschichte. Ich hoffe, dass da noch Überraschungen für uns drin sind heute, bin eigentlich sicher. Noch etwas zu gestern, da fragte mich jemand, das war sehr aufmerksam, waren jetzt die Ältesten bei der Salbung dabei oder nicht? Gestern. Also Samuel ist in Bethlehem angekommen, wurde von den Ältesten begrüßt, hat sie dann zum Opfern eingeladen und zum Schluss bekommen wir den Eindruck, dass eigentlich nur die Familie von David da war und nicht die Ältesten. Das ist ein bisschen unklar. Ich habe heute noch mit Andreas darüber gesprochen. Wenn ich Fragen habe, dann kann ich immer bei Andreas anklopfen und dann reden wir darüber. Und er sagte, dass das ist natürlich eigentlich auch sehr klar gewesen. Bethlehem war ja nicht eine Großstadt. Und ob die Ältesten jetzt mit dabei waren oder nicht, die haben doch etwas davon mitbekommen. Die ganze Stadt hat gewusst, dass der Prophet angekommen ist und da musste was los sein. Das hat sich rumgesprochen. Aber das Spannende bei der Geschichte ist, und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, ist, dass mit keinem Wort davon geredet wird, warum David gesalbt wird. Es ist nicht die Rede, dass ein neuer König von Gott jetzt, davon, dass jetzt ein neuer König gesalbt wird. Er wird auserwählt zu einem besonderen Dienst und niemand weiß eigentlich wozu. Obwohl, wenn man nachdenkt, hätte man das vielleicht auch ahnen können, weil Saul ja kein guter König war und weil Neues dran war. Aber es bleibt ein Geheimnis. Es ist nicht ausgesprochen worden, hier und hierum wird dieser Junge gesalbt. Aber die Salbung war schon etwas Besonderes und es wurden eigentlich nur Könige gesalbt, also man hätte sich denken können. Also ein Geheimnis. Und dann kommt Kapitel 17, ganz lange. Ich lese es trotzdem, lese mal vor. Die Philister aber, 1. Samuel 17, zogen ihre Heere zum Kampf zusammen. Die Philister hatten ja mehrere Städte und jede Stadt hatte seinen König. Und die hatten ja auch mehrere Heere, die werden jetzt zusammengebracht für einen Kampf gegen Israel. Und sie versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Und auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und sie schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Wir haben alle einen Fehler gemacht und zwar sind wir nicht mitgefahren nach Israel. Gell? Hätte David gern gesehen und so. Und überhaupt hätte ich gesehen, wo diese Schlacht stattgefunden hat damals. Wir lesen jetzt darüber. Und da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath, der kam aus Gath. Das war eine von 5 ganz wichtigen Philisterstädte. Er war 6 Ellen und eine Spanne groß und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Alles sehr beeindruckend, beängstigend, bedrohend. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Und wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Und als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. David aber war der Sohn jenes Ephratites aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Und dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den 3 Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der erstgeborene Elia, der 2. Abinadab und der 3. Schammah. David aber war der Jüngste. Und als nun die 3 Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Eva geröstetes Korn und diese 10 Brote und bring sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stück Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich in Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Und da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter, und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Und da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Und während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen: Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt, denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen? Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen, frei von Schuld. Und da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach: Das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Und da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach: Warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Und David antwortete: Was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Und da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul und ließ ihn holen. Bis dahin jetzt mal ist schon sehr viel. Also in den Jahren, worin Samuel Richter war über Israel, also bevor Saul König wurde, ist das Volk eigentlich verschont geblieben von aggressiven Angriffen der Philister. Und das hat sich verändert mit dem Königtum von Saul. Da hat es erst richtig angefangen. Und hier in 1. Samuel 17 sind die Heere der Philister, mehrere Heere zum Kampf ausgezogen, um gegen Israel zu kämpfen. Und dann stehen sie sich in Vers 3 gegenüber, sie werden nur noch von einem Tal getrennt. Und in diesem Abschnitt wird uns David, ich habe gestern gesagt, da gibt es immer einige Parallele zwischen David und Jesus, hier wird uns David als Retter Israels vorgestellt. In diesem Abschnitt wird uns David als Retter Israels vorgestellt. Erster Held, der mit Gottes Hilfe das drückende Joch des Feindes, hier sind es die Philister, zerbrechen kann. Das hat natürlich was Prophetisches in sich. Er ist der große Held, der Israel von seinem Feind befreien kann. Das ist nicht einfach, denn die Philister haben natürlich einen sehr starken Vorkämpfer, Goliath. Er wird hier beschrieben, Verse 4 bis 7, er soll, wenn man das so umrechnet, ungefähr 3 Meter groß gewesen sein, ziemlich groß. Da müssten wir alle Türe so anpassen und so. 3 Meter groß. Und das Gewicht seines Panzers, das aus Erz, der Kupfer gemacht worden war, betrug etwa 57 Kilo. Der Mann hat 57 Kilo an Panzer mitgetragen und dann kommt noch sein Speer dazu und schon die eiserne Spitze seines Speeres wog 7 Kilo, wenn man das umrechnet. Da wird in Vers 7 ein Weberbaum erwähnt. Ein Weberbaum, es wird also der Schaft seines Speeres damit verglichen. Das war das Rundholz, worauf man einen gewebten Teppich aufrollte. Also da kann man sich etwa vorstellen, wie groß das alles war. Und zu all diesen Dingen hat er dann auch noch Goliath seine kupferne Beinschienen und einen kupfernen Wurfspieß getragen. Er muss auch eine sehr kräftige Stimme gehabt haben, denn er steht da und er schreit, er ruft dem Volk zu, er fordert Gottes Heer zu einem Duell auf eigentlich. Und Gottes Heer soll sich einen Mann aussuchen, der Mut hat und der auch die Kraft hat, mit ihm Goliath zu kämpfen. Es stehen sich 2 Heere gegenüber, aber ein Mann kommt nach vorne und sagt, wer hat den Mut, mit mir zu kämpfen? Er ist sehr selbstsicher, Goliath, er ist auch brutal. Er sieht sich als der große, unbesiegbare Held und die Israeliten, das sind nur noch Sauls Knechte, Vers 8. Und 40 Tage lang, das ist lang, geschieht das jeden Morgen und jeden Abend, dass sich die 2 Heere gegenüberstehen und dass Goliath da ruft und schreit und dass die Israeliten flüchten, also es kommt eigentlich nicht einmal zu einem Kampf. Vorkämpfer, das ist Goliath, bedeutet wörtlich der Mann zwischen 2. Vorkämpfer, der Mann oder der Mann in der Mitte und der verhöhnt das Heer Israels 40 Tage lang. Und für Goliath ist der Kampf eigentlich schon entschieden. Eigentlich schon entschieden. Er ist sicher davon, dass der Sieg der Philister feststeht. Und es ist sehr ergreifend, um zu sehen, wie das Volk Gottes, das doch ein viel größerer Held an ihrer Seite hat, reagiert. Die Angst macht sich bei ihnen breit. Sehr menschlich, oder? Wir stehen auch manchmal in Situationen oder gegenüber Sachen oder Menschen und merken dann, dass die Angst sich in uns breit macht, weil die andere Person oder die Umstände eben so groß und so stark zu sein scheinen. Vers 11, als Saul und ganz Israel die Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und es hat sich noch nichts getan. Das ist das Interessante. Es hat nur jemand etwas gerufen, etwas gesagt. Da sieht man auch, wie kräftig Worte sein können und wie das wirken kann. Das Verhöhnen, Vers 10, wie sollen wir das verstehen? Es geht eigentlich nicht um das Volk Israel. Es geht um Gott. Es geht um ihren Gott. Der wird verhöhnt. Und es ist erschreckend, um zu entdecken, dass nur der kleine David das kapiert. Dass die anderen von ihrer Angst überführt werden und flüchten und nicht kapieren, dass es hier um Gott geht, dass es hier um Gottes Ehre geht. Es geht hier um seinen Namen. Und inzwischen im Hintergrund bewegt sich in Bethlehem etwas. Ich finde das immer so spannend in der Bibel. Hier findet was Großes statt und im Hintergrund bereitet Gott etwas vor. Da wird David von seinen Eltern geholt und der Papa sagt, also bring mal etwas zu deinen Brüdern und auch zu dem Obersten. Das war natürlich auch klug. Der soll ja auch ein bisschen beeinflusst werden, dass er auf die Brüder aufpasst. Bring deine Brüder mal was und dann bring sie etwas zum Essen. Es tut sich etwas in Bethlehem. Der Vater von David und von den anderen Jungs wird hier in Vers 12 als alt und betagt beschrieben, hat seine 3 ältesten Söhne im Heer, die haben wir schon getroffen in Bethlehem. Anscheinend sind die Jungs wieder zum Heer einberufen worden und David ist dann vom Hof zurückgekehrt, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Er wurde gebraucht, er war ja als Musiker am Hof öfters. Jetzt ist er zu Hause, die 3 Brüder sind im Tere Bindental. Ja, und jetzt soll der Jüngste, der Kleinste, zum Lager des Heers Israels gehen, um ein Paket mit Lebensmitteln, ein Eva, vielleicht 30 Liter gerüstetes Korn, das war ein Leckerbissen, und 10 Brote. Es geht natürlich um viel mehr als um das Paket. Es geht darum, wie geht's diesen Jungs? Das soll er auch nachfragen. Und er soll gleich auch 10 Stück Käse mitnehmen für den Obersten. Und dann geht er am frühen Morgen, also wahrscheinlich kurz vor Sonnenaufgang, macht David sich auf den Weg. Er überlässt seine Schafe einem Hüter. Er nimmt die Geschenke seiner Eltern mit und macht sich in Vers 20 auf den Weg. Hat ungefähr 20 Kilometer westwärts zu gehen, bergab. Denn so weit war Israel, war Bethlehem entfernt vom Terebintental. Und dann erfahren wir in Vers 20, dass er ankommt, dass er zur Wagenburg kommt. Was ist ein Wagenburg? Wir müssen nicht an Streitwagen denken, die da irgendwo bereitstanden. Ich dachte zuerst, es ist ein Parkplatz für Streitwagen, der Wagenburg. Aber zu dieser Zeit hatten Israeliten solche Wagen überhaupt noch nicht. Es ist wahrscheinlich so zu verstehen, dass das Lager der Israeliten kreisförmig war, ein Wagenburg. Und alles ist noch in Bewegung. Das Heer ist gerade ausgezogen. Sie haben ihr Kriegsgeschrei schon erhoben. Bald wird Goliath erscheinen. Gekämpft bleibt noch nicht, wird noch nicht, noch immer dieses herausfordern. Und während alles in Bewegung ist, geht David zuerst mal zum Gepäckshüter und liefert seine Päckchen ab. Dann marschiert er zur Schlachtreihen, geht hinein, findet seine Brüder und fragt nach, wie es ihnen geht. Finde ich mutig. Der Junge hat überhaupt keine Erfahrung. Da kommt ein Teenie, da steht das Heer des Königs und er geht einfach hin und sucht seine Brüder und geht zu ihnen. Und während sie dann miteinander sprechen, tritt Goliath aus den Schlachtreihen der Philister nach vorne und fängt wie üblich an zu drohen. Und David hört mit und gleich befindet er sich mitten in einem nervösen Wirbel, denn für die Israeliten ist schon die Erscheinung von Goliath genug, um in Panik zu geraten, Vers 24. Man flüchtet, es wird wild durcheinander geredet und David ist mittendrin und er kriegt eins mit. Vers 25, Israel wird verhöhnt. Und er hört noch was anderes, Vers 25, wer Goliath schlägt, dem will der König reich belohnen und ihm seine Tochter geben und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Das bedeutet, dass dieses Haus dann nicht mehr Steuer bezahlen muss. Attraktiv, oder? Und dann fragt David in Vers 26 nochmal nach bei den Männern, die bei ihm stehen, wie ist das mit dem Lohn für denjenigen, der diesen Riesen schlägt und die Schande von Israel abwendet. Nicht nur, der diesen Riesen besiegt, sondern was ist mit dem Mann, der den überwindet, der und die Schande von Israel abwendet. Und dann, wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Dieser Junge hat die richtige Perspektive. Es geht hier um weit mehr als um zwei Heere, die kämpfen. Es geht um Gottes Volk, es geht um die Beschnittene, die gegenüber, also das Bundesvolk, die beschnitten sind, die jetzt gegenüber Heiden, gegenüber Unbeschnittenen stehen, die keinen Anteil haben an Gottes Bund. Und Davids Volksgenossen haben nur Angst, wollen überleben, aber für David steht was ganz anderes auf dem Spiel, die Ehre Gottes. Und er kann das nicht ertragen, dass Gott verhöhnt wird. Ein Mann Gottes, der weiß, worauf es ankommt, der weiß, was wichtig ist, der weiß, was Priorität hat. Und ich finde das beeindruckend, es geht hier nicht um Davids persönliche Sicherheit. Es geht David um Gottes Ehre. Und da frage ich mich persönlich, warum geht's dir? Wie wichtig ist dir deine persönliche Sicherheit? Und wie wichtig ist dir Gottes Ehre und was darf es kosten, darf ich es so mal sagen? Was darf es kosten? Was habe ich dafür übrig, dass Gott geehrt wird, dass Gott nicht verhöhnt wird? Wie reagiere ich in Situationen, wo Gott verhöhnt wird? Wo man um Gott lacht oder wie reagiere ich? Wie wichtig ist mir das, dass Gott nach wie vor geehrt wird? In Vers 27 bekommt David dann eine Antwort: Wer Goliath schlägt, wird der Schwiegersohn des Königs. Und seine Nachfrage wird überhaupt ernst genommen. Und Eliab ist mit dabei, der älteste Bruder von David. Und er ist natürlich derjenige, der das tief erlebt hat, der tief gekränkt wurde bei der Salbung. Er war der Erste, der Älteste, der da gestanden ist, als Samuel kam und hat bei sich gedacht, jetzt kommt's. Die Salbung betrifft mich. Und er war dabei, er ist jetzt dabei, er ist gekränkt gewesen und er reagiert jetzt auch sehr heftig. Und man kann das auch so verstehen, diese heftige Reaktion, weil er so gekränkt war. Und jetzt ist er im Heer und taucht wieder das kleine Brüderchen auf und stellt seine Fragen. Was denkt er halt? Wieso wagt er es überhaupt zu reden? Er hat sein Päckchen abzuliefern und dann soll er nach Hause gehen, der Kleine. Er erinnert sich, dass der kleine Junge der war oder der ist, mit dem Gott etwas vorhat. Das ist peinlich. Und jetzt taucht er wieder auf. Und er ist sehr frustriert und er fährt David an: Was machst du überhaupt hier, du kleiner Hirte? Warum bist du nicht bei deinen paar Schäfchen geblieben? Ich kenne dich, sagt er, du bist vermessen, du wirst nur sehen, was hier los ist, du sollst deinen frechen Mund halten, du sollst einfach heimgehen, du hast hier nichts zu suchen. Das ist unangenehm, wenn man so angefahren wird, oder? Peinlich, da sind auch andere dabei gewesen. Aber David macht sich nichts draus und er reagiert ganz nüchtern. Was habe ich eigentlich getan? Ich habe nur was gesagt, nur was gefragt. Warum regst du dich so auf? Also der ältere Bruder zeigt, dass er frustriert ist. Der hat eigentlich keinen Grund, sich so aufzuregen. David ist ganz ruhig, wendet sich halt an einen anderen Mann und wiederholt seine Frage und bekommt dieselbe Antwort. Und das fällt auf, der Junge fällt auf. Sein Fragen fällt auf. Es fällt auch auf, wie er die ganze Schlacht sieht. Und es macht bei Menschen, er macht bei manchen so den Eindruck, als wäre er bereit, es gegen Goliath aufzunehmen. Man spürt ihn Mut ab, denke ich, und Entschlossenheit. Alle sind in Panik versetzt, alle die großen Leute, nur er nicht, der Kleine nicht. Und was er sagt, ist so auffallend. Er sagt nicht, wer ist dieser furchtbare Riese, gegen den wir machtlos sind. Er sagt, wie wagt dieser gottlose Mensch, es Gottes Volk zu verhöhnen? Eine ganz andere Frage. Keine Spur von Angst. Er ist empört. Er ist entrüstet und während sich alle aus dem Staube machen, steht er auf. Ich denke, das soll ein Christ kennzeichnen. Während alle Angst haben, dürfen wir aufstehen. In Gottes Namen, mit Gottes Kraft, weil ein starker Held neben uns steht. Es geht hier eigentlich auch um Identität. Wer bin ich? Ich bin ein Kind Gottes. Ich muss keine Angst haben. Ich kann aufstehen. Alle sind besorgt um ihr Leben. Alle sind besorgt um ihre Sicherheit. Er ist besorgt um Gottes Ehre und er steht auf. Und jetzt lässt man David holen, Vers 31. Als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul und er ließ ihn holen. Das hat David wahrscheinlich auch nicht erwartet. Komm mit ein paar Brötchen und Käse zum Schlachtfeld und ein paar Minuten später steht er vor dem König. Er kannte ihn natürlich ein bisschen schon, denn er war sein Musiker, aber trotzdem eine andere Situation. Vers 32, und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Also keine Angst, Herr König, ich löse das Problem. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Das Wort Knabe hier eigentlich Kind. Du bist noch ein Kind, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend an. Interessant, hier geht es wieder um Äußerlichkeiten. Du bist ein Kind, das ist, was ich sehe. Goliath ist ein Riese. Und haben wir nicht vorher gestern gelesen, es kommt auf das Herz an. Es kommt auf die Einstellung an, es kommt auf den Glauben an. Es kommt auf Gottes Vertrauen an. Und David sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Das ist schon was, oder? Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul ist anscheinend sehr beeindruckt. Er sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Das ist nicht alles. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer an. Und danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Und da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Äußerlichkeiten, das Äußere. Denn er war ein Knabe, er war rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Mann hatte Abgötter. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir. Ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese Gemeinde, diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und er traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf, erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Ekrons, das war in der Philisterstadt. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Schariam bis nach Gad und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf des Philisters, brachte ihn nach Jerusalem, seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Als aber Saul sah, wie David gegen den Philister auszog, sprach er zu Abner, dem Heerführer, Abner, wessen Sohn ist dieser Bursche da? Und Abner aber sprach, so wahr deine Seele lebt, o König, ich weiß es nicht. Und der König sprach, so erfrage doch, wessen Sohn dieser junge Mann ist. Und sobald nun David nach der Erlegung des Philisters zurückkehrte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und der Kopf des Philisters war in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm, Knabe, wessen Sohn bist du? Und David sprach, ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, den Bethlehemiter des Bethlehemiten. Okay, jetzt steht David in seiner einfachen Kleidung vor dem König. Wir gehen mal zurück und spricht klar und unumwunden: Niemand soll sich von Goliath einschüchtern lassen. Klar. Er, David, dein Knecht, so nennt er sich, wird mit diesem Philister kämpfen. Und man kann sich vorstellen, warum Saul sagt: Das geht nicht, Junge, du bist nur ein Knabe. Steht kein erfahrener Kriegsmann vor ihm. Es steht ein Knabe, ein Kind vor ihm. Und David hat darauf eine ganz klare Antwort: Ich bin kein Kriegsmann, aber ich habe als Hirte genügend Kampferfahrung erworben. Und zwar habe ich sehr oft alleine gegen Raubtiere fechten oder kämpfen müssen. Ich habe meine Herde schützen müssen. Ich habe öfters alleine, also ein Raubtier bin ich nachgegangen. Ich habe ein Schaf, habe also den Bären oder dem Löwen ihre Beute entrissen. Ich habe gekämpft mit Raubtieren. Ich habe Raubtiere geschlagen. Ich habe getötet. Dann sollte ich diesen Riesen, diesen einzigen Riesen, nicht besiegen können. Ist das Waghalsigkeit? Es hört sich ein bisschen so an, da steht ein Junge vor dem König und sagt: Ich kann. Es ist Gottesvertrauen, kein Waghalsigkeit. Es ist Gottesvertrauen. Er spricht in Vers 37 von dem Herrn, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat. Er wird mich auch von diesem Philister erretten. Also der Herr ist bei diesem Jungen sehr präsent. Der Herr ist bei diesem Jungen sehr präsent. Gottes Anwesenheit, Gottes Kraft, das ist für diese Junge, das sind für diesen Jungen, das sind nicht nur Worte, das ist Realität. Er kennt diesen Gott. Er hat seine Hilfe erfahren, er hat seine Rettung erfahren. Es ist Gott selbst, der ihm Mut macht. Denn Gott ist seine Kraft. Und darauf kann dann auch Saul nichts anderes sagen als: Geh und Yahweh wird mit dir sein. Wir haben für diesen Vortrag ganz bewusst den Titel „Mit meinem Gott kann ich“ gewählt. Mit meinem Gott kann ich, das ist ein Zitat aus Psalm 18, Vers 30, ein Psalm von David. Ein Loblied an Gott. David spricht in Psalm 18 von Gott als seine Stärke, sein Fels. Er birgt sich in ihm, er ist sein Schild, er ist das Horn seines Heils, er ist seine sichere Festung, er ist seine Stütze. Und er hat diesen Psalm geschrieben, als Gott ihm aus der Hand seiner Feinde und auch aus der Hand Sauls gerettet hat. Und dann sagt er in Vers 30 von Psalm 18: Mit dir, Gott, kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Mit meinem Gott kann ich. Was können Sie mit Ihrem Gott? Ist Gott so präsent für uns? Kennen wir Gott auch so und sind wir auch deswegen zuversichtlich? Alleine kann das ich das nicht, alleine, aber mit meinem Gott. Ich rede öfters von einem menschlichen Aber und einem göttlichen Aber. Das menschliche Aber betont immer meine Machtlosigkeit, meine Hilflosigkeit. Ich habe alles probiert, aber es geht nicht. Diese Situation, es geht einfach nicht. Aber, und Gott sagt manchmal, tu das, und ich sage aber. Aber Gott, ich kann dir sagen, das geht nicht. Ich weiß das aus Erfahrung. Ich lebe ja hier, du lebst da. Nein, sagt Gott, ich lebe mit dir, ich bin mit dir in dieser Situation und ich habe ein anderes aber mit mir. Aber mit mir sieht das ganz anders aus. Deine kleine persönliche Situation, die für dich so groß ist, sieht mit mir ganz anders aus. Da wird sie klein, weil ich groß bin, aber mit mir. Dieses göttliche Aber, wenn ich lerne, das auch auszusprechen, ich muss das üben, gründet sich auf die Wahrheit, dass für Gott nichts unmöglich ist. Dass Gott der Allmächtige ist. Und das Wunder ist ja, dass dieser Gott sich anbietet als Helfer, als Held an meiner Seite. Und das wird David dem Volk jetzt zeigen und Saul. Interessant, dass die Brüder und die Kollegen, die anderen Soldaten, die sind inzwischen irgendwo im Hintergrund. Die sind nicht mehr sichtbar, die Angst hat sich bei ihnen breit gemacht, sie sind geflüchtet, die Angst hat sie klein gemacht. Und das Gottesvertrauen hat David groß gemacht. Die Angst macht uns klein. Gottesvertrauen macht uns groß. Also nicht uns, es ist Gott, der sich groß macht in uns. David stärkt sich in seinem Herrn. Er sagt in Vers 37, er wird mich erretten. Und er muss an dem Moment mit Vollmacht gesprochen haben, denn der König, der vorher sagte, das geht nicht, du bist nur ein Knabe, der stimmt ein. Er sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Das ist ein Mann gewesen, David, der war zwar religiös, aber der war kein Gottesmann. David war nicht religiös, David war ein Gottesmann. Und ich denke, dass seine Beziehung eben in diesen Jahren, wo er auf dem Felde war, die Beziehung mit Gott sich vertieft hat, weil er eben alleine war. Ich habe das gestern schon gesagt, die Abgeschiedenheit, die Absonderung. Es ist ihm nichts anderes übrig geblieben, als sich Gott anzuvertrauen. Als mit Gott zu rechnen, sogar mit den wilden Tieren, mit allen Abenteuern, die er dort erlebt hat. Und jetzt weist er, ein Teenie, den König eigentlich zurecht. Denn Saul hat noch immer nicht verstanden, warum es eigentlich geht. Und wir sehen, dass er es nicht verstanden hat, denn er zieht jetzt David seine persönliche Rüstung an. Hat er wahrscheinlich Saul als etwas sehr Ehrenvolles gemeint, du darfst meine Rüstung tragen, ein Helm, ein Schuppenpanzer, also ein Schwert. Und David kann damit nichts anfangen. Einfach zu schwer. Einfach zu schwer. Der Grundgedanke hinter der Waffenrüstung ist dieser: Saul traut Gott nichts zu. Saul rechnet mit menschlicher Vernunft, er rechnet mit technischen Mitteln. Er denkt, der Junge braucht eine Waffenrüstung. Und ich kann diese Waffenrüstung liefern. Und ich schenke ihm die besten Waffenrüstung, nämlich meine. Aber was in Sauls Augen unentbehrlich ist, ist für David, den Gottesmann, nur hinderlich und störend. Er steht im Wege. Diese menschlichen Hilfsmittel stehen im Wege. Es könnte ja auch sein, wenn er das wirklich alles anzieht, dann rechnet er damit, oder? Dann wird das seine Stärke. Und David merkt, das soll nicht so sein. Er kann überhaupt nicht stehen, alles zu schwer. Dann nimmt er auch die ganze Waffenrüstung, legt er ab. Er nimmt seinen Hirtenstab in die Hand und sucht sich selbst die Waffen aus, die er kennt. Beim Bach im Tal, das die zwei Gruppen ja voneinander trennt, erwählt er sich 5 glatte Steine. Interessant, das war vor allem auch für die von dem Stamm Benjamin, waren das die Waffen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die von dem Stamm Benjamin bekannt waren als Linkshändler. Und die konnten unheimlich gut werfen. Könnt ihr mal nachlesen, Richter 20, Vers 16. Die haben also mit glatten Steinen linkshändig also einiges geleistet. Es sind ganz primitive Waffen gewesen gegenüber der Waffenrüstung Goliaths. Aber für David war es genug. Für David war es genug, denn er rechnete nicht mit seinen Waffen, er rechnete mit Gott. Er steckt die Steine in seine Schleudersteintasche, nimmt seinen Schleuder, geht dem Riesen entgegen. Und ich frage mich manchmal, was Davids Brüder an dem Moment gedacht haben. Die haben sich alle ein bisschen zurückgezogen, die haben aber wahrscheinlich doch noch hingeschaut. Was machen die Philister? Kommen die jetzt auf uns zu oder hört es auf jetzt mit Goliath, und weil wir geflüchtet sind? Und auf einmal geht da doch das kleine Brüderchen nach vorne. Und die haben wahrscheinlich unter sich schon geübt, wie erzählen wir unsere Eltern, dass er nur ein Paket brachte und dass er umgekommen ist. Wir sind doch als ältere Brüder ein bisschen verantwortlich für ihn, wir haben uns zurück. Wie erzählen wir das unsere Eltern? Dass der Junge umgekommen ist. Und sie sehen das und machen sich große Sorgen. Aber David geht und nicht alleine. Der Herr ist seine Kraft. Er wird den Riesen nicht besiegen, weil er die königliche Waffenrüstung trägt. Er wird siegen, weil er nicht mit menschlicher Kraft rechnet und von Gott zugerüstet wurde. Und natürlich erinnert uns das an die Waffenrüstung eines Christen, die beschrieben wird in Epheser 6, ab Vers 13 bis 18. Da ist die Rede von Gerechtigkeit, von Gebet, von dem Wort Gottes, Das ist etwas, um vielleicht heute Nachmittag in aller Stille nochmal durchzulesen, Epheser 6, 13 bis 18. Wir kämpfen nicht gegen irdischen Kräften und Mächten, steht da, wir kämpfen gegen viel größere Mächte und Gott rüstet uns zu. Und das Wort Gottes wird da auch extra erwähnt, als Schwert des Geistes in Epheser 6. Wie stark ist das Wort Gottes bei und in uns präsent? Was redet jetzt lauter, meine Angst oder die Wahrheit Gottes? Und kenne ich die Wahrheit Gottes? Und von daher ist es auch so wichtig, entscheidend sogar, dass ich auch solche Geschichten in meinem Kopf und in meinem Herzen mittrage, damit ich weiß, worum es geht und wie es ausgehen kann, wenn ich mit Gott rechne. Das Schwert des Geistes und Gebet. Andauerndes Gebet. Wie stark ist mein Gebetsleben? Ich denke, das sind Dinge gewesen, eben sagte ich schon, die sich bei David sehr stark entwickelt haben. Er hatte ja niemanden, mit wem er reden konnte. Er hat mit Gott geredet in den Feldern. Und er hat gesungen und gedichtet, hat sogar Instrumente gebaut. Er war ein Mensch, der Gott kannte. Und er trug seine Waffenrüstung und darum kann er jetzt herausfordern. Er fordert jetzt heraus, ein kleiner Mensch, der sich dem Philister und dessen Schildträger in Gottes Namen nähert, der ganz stark in Vertrauen auf Gott auftritt und dem anderen auch sagt, was ist mit deinen Götzen eigentlich? Die werden sich als machtlos erweisen. Der Knabe steht gegenüber einem fast 3 Meter großen Menschen, der ihn voll Verachtung ansieht. Das sollen wir uns merken. Das macht schwach, oder, wenn uns jemand verachtet oder uns auch so anschaut, du bist nichts wert, du bist ein Niemand und du gehörst nicht dazu. Das macht schwach, oder? Da werden die Knie ein bisschen wackelig. Es geht hier eigentlich um Identität letztendlich. Wer bin ich? Da kann mich eine Person kann mich da klein machen, aber meine Identität hängt nicht davon ab und meine Sicherheit, was der über mich denkt. Ich bin ein Kind Gottes, bin ein Königskind. Auch wenn ich in den Augen der Welt oder meiner Umgebung vielleicht nicht so viel geleistet habe und eventuell wertlos bin, klein bin. Es geht hier um Identität, wer ich in Christus bin, darum geht's. Und so oft lassen wir uns klein machen und sind wir unsicher. Aber Gott sagt, ich bin mit dir, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn wir versagen und wenn wir Fehler machen, was natürlich auch bei David vorkommt, dann ist das natürlich auch immer wieder so stark so, dass Menschen uns darum verachten oder wir uns auch selbst verachten. Und Gott sagt, komm zu mir, bekenne deine Sünden, ich will dich reinigen, du darfst neu anfangen, du bist für mich immer noch die geliebte Person. Fantastisch, oder? Und David weiß das. Und jetzt wird er von Goliath zugerufen, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stocken zu mir kommst? Er hat seinen Hirtenstab noch bei sich und darauf flucht der Philister David bei seiner Götter. Hier stehen sich in dieser Geschichte 2 Welten gegenüber. Die gottlose Welt, die den lebendigen Gott verhöhnt, und die Welt Gottes, die hier vertreten wird von einem Jungen, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und wir können von ihm lernen, er lässt sich nicht einschüchtern. Er zieht sich nicht zurück, er schweigt auch nicht. Er ist eigentlich erfüllt, denke ich, von einem heiligen Wut, von Empörung. Und er steht auf in dem Namen seines Gottes. Du kommst zu mir, Vers 45, mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Und in dem, was folgt, geht es immer wieder um Gott. Es geht immer wieder um Gott. Und es geht letztendlich, das ist der Kerngedanke in Vers 46, darum, dass die ganze Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Unser Leben, die Weise, worauf wir auch reagieren, wie wir handeln, soll ein Zeugnis dafür sein, dass es einen lebendigen Gott gibt. soll ein Zeugnis dafür sein. Die ganze Gemeinde, Vers 47, soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Er wird euch in unsere Hand geben. Warte nur, ich zeige euch, wer unser Gott ist. Interessant, dass es auch bei Ägypten damals, bei den Plagen, nur darum gegangen ist, 2. Mose 14, Vers 4, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Die ganze Welt soll das erkennen. David braucht weder Schwert noch Spieß. Es reicht ein glatter Stein aus dem Bach. Er schleudert den Stein in Richtung Goliath. Er trifft ihn an seine Stirn und der Held fällt. Und David tötet ihn. Und zwar mit dem eigenen Schwert, mit dem Schwert Goliaths. Und jetzt haben die Israeliten auf einmal Mut und gehen den Philistern nach und bringen sie um. Dann kehren sie zurück, plündern ihr Lager, so wie das damals üblich war. Das sind für uns immer so ganz extreme Geschichten, aber das war nun einmal so. Und dann bringt David Goliaths Haupt nach Jerusalem. Das finde ich sehr merkwürdig. Denn Jerusalem wurde damals noch von den Jebusitern, besetzt. Es gehörte noch nicht Israel. Und es kann sein, dass David den Kopf von Goliath als Warnung dorthin gebracht hat. Warte nur, schau nur, wir kommen irgendwann. Pass auf, unser Gott ist der Gott, der siegt. Und dann heißt es in Vers 54, dass David die Waffen Goliaths in sein Zelt legte. Und deutlich ist geblieben, vielleicht weiß Andreas das, ob David an diesem Tag vielleicht ein eigenes Zelt bekommen hat oder ob hier ein Schreibfehler vorliegt. Das sagen manche Bibelausleger, dass es das Zelt Jahwes gewesen ist, also ein Heiligtum, das errichtet wurde. Wissen wir nicht, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass Goliaths Schwert später in der Priesterstadt Nob aufbewahrt wurde. Wir kennen die Geschichte, als David flüchtete vor Saul, hat er sich Goliaths Speer in Nob oder Schwert in Nob geholt. Also die letzten vier Verse, 1. Samuel 17, darin wird beschrieben, dass jetzt König Saul seinen Heerführer Abner fragt, wessen Sohn David ist. Finde ich merkwürdig, denn er kannte David, der ist als Musiker schon bei ihm gewesen. Wieso dann diese Nachfrage? Vielleicht ist dabei zu bedenken, dass David, als er für Saul musizierte, dass Saul zu der Zeit nicht ganz bei Sinnen war. Aber es steckt mehr hinter dieser Frage, denn wir erinnern uns, dass Saul gesagt hat, dass derjenige, der Goliath besiegen würde, seine Tochter bekommen würde. Also der Sieger würde einheiraten in die königliche Familie. Und von daher ist es sehr wichtig, was die Abstammung von David genau ist. Es kann sein, dass hier die Nachfrage eben diese zurückgeht auf diese Verheißung. Der Sieger über Goliath darf meine Tochter heiraten. Ich muss jetzt doch noch mal genau nachfragen, wer dieser Junge ist, wo er herkommt. Naja, die Frage ist auf jeden Fall ist wichtig, wird dann erklärt und dann ruft er, dann holt er David auch zu sich. Es sind sich im Terebintental zwei Gruppen gegenübergestanden, habe ich schon gesagt, Heiden und Gläubige, ich schließe damit ab. Die Heiden haben versucht, die Gläubige einzuschüchtern, Gottes Volk einzuschüchtern. Sie haben versucht, sie klein zu kriegen, sie haben sie gehöhnt und die Gläubige haben sich von den Bedrohungen eben fangen lassen. Und die Frage an uns, was regiert in unserem Herzen als Volk, als Kinder Gottes? Denn es sind eigentlich im Terebintental noch einmal zwei Gruppen gewesen, und zwar in den Reihen der Gläubige. Der Großteil der Menschen, eigentlich alle, haben sich einschüchtern lassen von der sichtbaren Realität. Da hat es nur David gegeben, der mit der unsichtbaren Realität gerechnet hat. So, es geht um die Heiden und um die Gläubige, zwei Gruppen, aber wir finden innerhalb der Gruppe der Gläubigen auch zwei Gruppen. Ein Junge, der mit Gottes unsichtbarer Realität rechnet und alle anderen, die nicht damit rechnen. Zeigt unsere Schwachheit, oder? Und darin liegt die Herausforderung, womit rechnen wir? Und manchmal, sind wir ehrlich, fällt es uns sehr schwer, um in unserem eigenen kleinen Alltag mit Gott zu rechnen. Und da ist das Menschliche aber sehr, sehr stark anwesend, aber das geht nicht. Aber das wird nichts. Und da lassen wir uns einschüchtern von der sichtbaren Realität. Und für mich ist diese Geschichte, hat natürlich sehr viel in sich, aber eine ganz wichtige Frage für mich ist die, bin ich David oder bin ich die restlichen Leute aus dieser Geschichte, die Gott gehörten, aber nicht mit ihm rechneten. Die Leute, wo die Angst regierte, gehöre ich zu denen? Wenn ich jetzt in einer Welt lebe, muss ich ehrlich sagen, in meinem Alltag, aber auch in der viel größeren Welt, wo alles sehr bedrohend ist, oder? Wo die Angst sich langsam breit macht. Und nicht nur unter Ungläubige, sondern auch unter uns. Wo wir uns manchmal fragen, wie soll das weitergehen? Mit der finanziellen Krise, mit dieser IS-Bewegung, die immer näher rückt, die schon unter uns sind. Wie soll das weitergehen? Und die Herausforderung ist eben diese, rechne ich mit Gott? Rechne ich mit Jesus, der uns übrigens gesagt hat, es wird schwerer werden, es wird hart werden, es wird Leiden kommen, aber... Aber ich habe die Welt überwunden, ich habe die Welt besiegt, ich bleibe der Sieger, rechne mit mir. Auch wenn es durch ein dunkles Tal geht, und dann denke ich am Psalm 23, auch wenn ich durch, du bist bei mir. 11:05, ich werde abschließen, vielleicht gibt es noch welche Fragen und ich möchte euch um etwas bitten, wenn ihr Zeit habt heute oder Zeit nimmt heute, vielleicht soll ich so sagen, dann lese bitte mal Psalm 18. Und wenn euch das zu viel ist, dann lese nur diese Verse, Verse 1 bis 7 und dann 17 bis 20, 1 bis 7 und dann 17 bis 20 und dann 26 bis 37. Und meine Frage ist, oder meine Bitte, liste mal auf, wie David seinen Gott, unseren Gott, in diesem Psalm beschreibt, in diesen Versen beschreibt oder nennt. Liste das mal auf. Und bedenke dann bei jedem Wort oder bei jeder Aussage, kann ich das David nachsagen? Kenne ich Gott auch so? Also Psalm 18, 1 bis 7, 17 bis 20, und 26 bis 37, kenne ich Gott auch so? Und wenn meine Antwort ja ist, so kenne ich Gott auch, dann ist die nächste Frage, wie zeigt sich das dann in meinem Alltag? Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wenn ich ein Ja dazu habe, wie zeigt sich das denn? Und wenn ich Nein sagen muss, dann ist die Frage, was hindert mich daran, Gott mehr zu vertrauen oder vielleicht überhaupt zu vertrauen? Und dann nehmen Sie sich bitte Zeit, um zu beten für das, wofür Sie sich momentan fürchten. Für das, was Sie bedrückt oder gefangen hält. Vielleicht sind es Umstände, vielleicht sind es Menschen. Reden Sie mit Gott darüber. Reden Sie mit Gott darüber. Und wenn es Ihnen hilft, dann suchen Sie eine Person, die darüber mit Ihnen reden kann oder will. Die gibt es im Haus, die gibt es unter uns. Denn es geht ja darum, dass wir in diesen Tagen uns auch von Gott ansprechen, ermutigen und verändern lassen. Also überlegen Sie mal, lesen Sie Psalm 18 und überlegen Sie, ist das mein Gott? Und wenn ja, wie zeigt sich das denn? Und wenn nein, was hindert mich daran, Gott mehr zu vertrauen? Und dann gehen Sie in den Wald oder Sie setzen sich draußen irgendwo hin und reden mit Gott darüber, alleine oder mit einer anderen Person, damit Gott mit uns weiterkommt. Wir wollen miteinander beten. Und wir wollen dir danken, Herr Jesus, wir wollen dir danken, Vater im Himmel, dass so viel für uns aufgeschrieben und bewahrt wurde, dass wir hier ein Handbuch haben für unser Leben. Und dass diese alten Geschichten so viel in sich haben, dass wir bis heute ja, davon lernen, davon inspiriert werden, vielleicht auch davon ermahnt werden. Und wir wollen diese Herausforderung mitnehmen und unser Leben mit dir, Herr, betrachten. Wie sieht's aus? Kennen wir dich? Und sind wir dabei, dieses göttliche Aber in unserem Leben zu üben, zu praktizieren? Sind wir solche, die sich einschüchtern lassen, die von Angst gefangen werden? Dann schenk uns heute in diesen Tagen, dass wir dich immer mehr erkennen als der Allmächtige, der unser Helfer ist, von dem wir sagen können, mit dir kann ich, mit dir kann ich. Und wir danken dir, Herr, dass du dich anbietest als Helfer, als Held, als Sieger, dass du unsere Kraft sein willst. Und wir wollen auch bekennen, Herr, dass das mit der geistlichen Waffenrüstung bei uns manchmal nicht so klappt. Dass wir dein Wort vernachlässigen, dass wir vielleicht zu wenig oder zu schnell oder ohne viele Gedanken lesen, dass unser Gebet manchmal nur ein Gebet in der Not ist. Und wir wollen dir sagen, Herr, wir wollen das lernen und üben. Um mit dir zu wandeln, wir wollen uns danach ausstrecken, dass wir Männer und Frauen nach deinem Herzen werden, so wie du es gemeint hast. Und so bitten wir um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.